Ich stelle euch heute zum dritten Advent einen Menschen vor. Er heißt Janusz. Janusz Korczak. Er wurde 1878 in Warschau geboren. Er stammte aus jüdisch-bürgerlichem Elternhaus. Von Kindheit an kannte er das Elend, in dem Kinder als Halb- und Vollwaisen in Warschau lebten. Janusz durfte mit ihnen nicht spielen. Dann bist du immer schmutzig, sagten seine Eltern. Und außerdem seien diese Kinder kein Umgang für ihn. So wuchs Janusz als Salonkind auf, wie er sich selbst bezeichnete. Denn seine Eltern waren reich, besaßen ein Haus, in dem es einen Salon mit Büchern und Vorhängen gab. Dort sollte sich Janusz fernab der Welt der Straßenkinder aufhalten und schlaue Bücher lesen. Doch Janusz sehnte sich danach, so frei sein zu können wie die Kinder draußen. Später sollte er die Kehrseite dieses Straßenlebens kennenlernen und sie sollte zu seiner Lebensaufgabe werden. Ich erzähle euch jetzt das Ende des Lebens von Janusz Korczak, diesem polnischen Juden, an den ich heute erinnere und von dessen Lebenswerk ich euch gleich einiges erzählen werde. 1942 wurde Janusz Korczak mit den 200 Kindern seines Waisenhauses in dem Vernichtungslager Treblinka vergast. Treblinka lag in der Nähe von Warschau. Obwohl die Faschisten dem durch seine Leitung des Waisenhauses und seinen Büchern bekannten Arzt erlaubten, frei zu sein, blieb er bei seinen Kindern und ging mit ihnen zusammen in den Gastod. So wurde Janusz Korczak ein Sinnbild für Treue und Menschlichkeit. Janusz Korczak hat einige Bücher geschrieben. Sie sind nicht nur lesenswert, sondern gerade heute wieder von großer Bedeutung. Sie heißen, wie man ein Kind lieben soll, das Recht des Kindes auf Achtung, verteidigt die Kinder. Sein berühmtestes Buch war das Kinderbuch König Hänschen. Es war auch in Deutschland das berühmteste und beliebteste Kinderbuch. Die Fortsetzung hieß König Hänschen auf einer einsamen Insel. Die meisten im damaligen Deutschland wussten allerdings nicht, dass das Lieblingsbuch ihrer Kinder von einem Juden stammte. Ein Buch von Janusz Korczak sei noch erwähnt. Es heißt Gebete für Menschen, die nicht beten.
Janusz Korczak war ein Beobachter. Er hat geschaut, analysiert und gehandelt. Seine eigene Haltung des Mitleidens und seine Fantasie, aus wechselnden Perspektiven die Dinge und die Menschen zu sehen, zeigen ihm den Menschen in seiner Bedürftigkeit, Schwachheit und Einsamkeit. Er meinte, dass diese grundsätzliche Fähigkeit des Menschen, trauern und leiden, beziehungsweise mitleiden zu können, ihn erst zu einem Menschen mache. Dazu schreibt er: Jemand hat einmal boshaft geäußert, die Welt sei ein Klümpchen Dreck, irgendwo im All schwebend, und der Mensch sei ein Tier, das Karriere gemacht habe. Das kann schon sein. Aber eine Ergänzung: Dieses Klümpchen Dreck kennt Leiden, kann lieben und weinen und voller Sehnsucht sein. Und die Karriere des Menschen ist, genau betrachtet, sehr zweifelhaft.
Wie gesagt, als Salonkind war Janusz unglücklich. Er ist zwar behütet aufgewachsen, aber klein von Statur wurde er in der Schule gehänselt. Der tiefe Einschnitt in sein Leben kam, als er 16 Jahre alt war. Sein Vater, ein angesehener Rechtsanwalt, wurde geisteskrank und kam in ein Nervenkrankenhaus. Nach einigen Monaten starb er. Mit dem Tod des Vaters kam auch die Angst. Janusz sagte sich, ich bin der Sohn eines Wahnsinnigen. Er dachte sogar daran, sich umzubringen. Janusz übernahm Gelegenheitsarbeiten. Die wurden in einem Annonsenbüro angeboten. Dort sah er dann viele Mädchen und Jungen, die nach Arbeit fragten. Aber es gab keine. Viele dieser 12 bis 14 Jahre alten Kinder waren halb- bzw. Vollwaisen. Sie lebten unter Brücken und in Hausfluren.
Dazu ein paar Gedanken von Janusz Korczak. Die einen sagen mir, die Menschen seien schlecht, die anderen, sie seien gut und unglücklich. Wem soll man glauben? Die einen sagen, man solle und könne die Menschen lieben. Die anderen sagen, man müsse die Menschen mit geschlossenen Augen lieben. um ihre Schwächen nicht zu sehen. Wieder andere sagen, man müsse sie hassen. Und diese widersprüchlichen Ansichten sickern in die jugendliche Seele und verursachen dort Unordnung und Sturm. Soll man der Religion und den Sängern der Liebe glauben oder denen, die den Hass besingen? Diese Frage kann allein das Leben beantworten, nur das Schauen. So habe ich geschaut und mich davon überzeugt, dass es gute und schlechte Menschen gibt, dass die Schlechten eher unglücklich sind als schlecht und deshalb Mitgefühl verdienen. Es besteht also keine Notwendigkeit, die Augen vor ihren Schwächen zu verschließen, um sie lieben zu können. Man kann und soll für sie arbeiten und in der Arbeit für sie das Ziel des eigenen Lebens umreißen.
Mit 19 Jahren hatte Janus das Abitur und wollte Kinderarzt werden. Er konnte aber die Kinder auf dem Annoncenbüro nicht mehr vergessen. Er studierte 6 Jahre Medizin in Warschau. Das Studium hatte er selbst finanziert und er ging immer wieder in die Armenviertel von Warschau, denn er wollte diese Welt kennenlernen, die feuchten Kellerwohnungen voller Pilzbefall. Er sah, wie abends die Tagelöhner von der Arbeit mit gestohlenem Brennholz nach Hause kamen. Er bekam mit, dass die Menschen früh starben und dass das Glück eines Vollwaisen darin bestand, in Warschau Verwandte zu haben. Die anderen hielten sich mit Lügen, Stehlen und Betteln über Wasser.
Dazu Janusz Korczak. Wo suchen die Menschen das Glück? Dort, wo es niemals ist, nämlich im Reichtum. In der Befriedigung des eigenen Ehrgeizes, darin, dass sie bei Nachbarn und Bekannten Bewunderung wecken. Sie meinen, Reichtum könnte ihnen alles geben, was Glück schafft. Also tritt ihnen der Schweiß auf die Stirn, Dornen zerkratzen ihnen die Füße und dennoch, ohne auf ihre zerrüttete Gesundheit zu achten, auf die vielen nervenaufreibenden Anstrengungen, die bitteren Enttäuschungen, immer weiter jagen sie blindlings dem Geld hinterher. Die einen haben nicht genug Kraft, um Geld zu sparen, sie geben es aus, weil sie vor der Zeit einen Vorgeschmack dessen haben wollen, was ihnen Fortuna gibt. Andere haben zu wenig Geschick, zu wenig Kraft, um sich im Existenzkampf bis in die vorderen Reihen zu drängen. Deshalb sind sie verbittert, missmutig, von Neid durchdrungen, eine elende Existenz. Andere schließlich erlangen unter Einsatz großer Opfer den ersehnten Reichtum. Und sie sehen erstaunt, dass es nicht das ist, was sie gesucht haben. Sie wollten glücklich sein, aber sie sind nur reich. Es gibt noch eine andere Gruppe von Menschen, diejenigen, die in ihrer eigenen Brust das Glück suchen. Sie lieben aufrichtig und herzlich ihre Familie, bemühen sich, Gutes zu tun, tun ihre kleine Aufgabe, erfüllen ihre Pflichten, wo und so oft sie können. Sie handeln, arbeiten, lieben und sind glücklich. Ihr Glück ist nicht das, das die Bewunderung der Welt erregt, sondern ein Glück, das sich schamhaft vor dem Blick des neugierigen Zuschauers verbirgt.
In einem armen Viertel eröffnete Korczak mit Freunden eine Privatschule mit Unterricht für die armen Kinder mit einer Ausleihbibliothek. Er ging oft zu den Kindern unter den Brücken und brachte ihnen Medikamente und Schokolade. Er sprach und spielte mit ihnen. Er hatte Freude, bei den Kindern zu sein. Sie gaben ihm Freude, Widerstandskraft und Tatendrang. Korczak schrieb mit 21 Jahren ein Buch. Es hieß Kinder der Straße und hatte einen beachtlichen Erfolg. 1904 beendete er das Medizinstudium. Er wurde Arzt in einem Kinderkrankenhaus mit gesichertem Einkommen. Sein zweites Buch hieß Das Salonkind. Dieses Buch wurde ein großer Erfolg, der die Reichen aufrüttelte. Es machte Korczak in ganz Warschau bekannt. Die Reichen ließen ihre Kinder von ihm behandeln. Er ließ sich die Behandlung teuer bezahlen und behandelte die armen Kinder kostenlos. Von den 900.000 Einwohnern Warschaus waren 300.000 Juden. Eines Tages bekam Kortschak eine Einladung von einem Arztkollegen in ein jüdisches Waisenhaus. Das Haus war in einem schlechten Zustand. Kortschak versprach, wiederzukommen und zu helfen. Die Pflegekräfte des Hauses hatten den Plan, ein größeres Haus zu bauen und fragten Kortschak: Wollen Sie der Leiter dieses Waisenhauses werden? Durch diese Frage stand die größte Entscheidung seines Lebens an. Entweder Leiter eines Waisenhauses sein, das erst noch gebaut werden musste, oder die Karriere als Kinderarzt mit eigener Praxis. Nach tagelangem Ringen stand seine Entscheidung fest. Er schrieb in sein Tagebuch: Ich habe mich entschlossen, mein Leben der Sache der Kinder zu widmen. Als Leiter des Waisenhauses bin ich immer mit den Kindern zusammen und kann ganz für sie da sein. Im Oktober 1911 war das Waisenhaus fertig. Die Spenden waren reichlich geflossen. Das Waisenhaus hatte 3 Stockwerke, gekachelte Bäder, Zentralheizung, elektrisches Licht, Waschbecken aus Porzellan, fließendes, kaltes und warmes Wasser. Die Kinder gingen andächtig durch das Haus. Ein Kind sagte: Wie ein Haus für wichtige Leute. Es folgte ein weiterer Anbau, sodass 200 Kinder unterkamen. Mit den Waisenkindern kamen auch Erzieher, Köchinnen und Wäscherinnen. Janusz Korczak leitete zusammen mit Stefania Wyszynska das Haus. Die beiden hatten die gleiche Meinung im Blick auf Kindererziehung.
Für das Zusammenleben stellten Korczak und Wyszynska folgende Regeln auf. Das war im Jahr 1911 in Polen. Ein Kind ist genauso wichtig wie ein Erwachsener. Ein Kind hat das Recht, so zu sein, wie es ist. Jedes Kind hat das Recht auf Eigentum, Information und Selbstverteidigung. Jedes Kind hat das Recht auf gleichberechtigte Mitbestimmung. Das Zusammenleben in Domzirot ist auf Gerechtigkeit aufgebaut. Gleiche Rechte, gleiche Pflichten. Möglichst wenig Zwang und Kontrolle, möglichst viel Freiwilligkeit. Die Hausordnung gilt für Kinder genauso wie Erwachsene gleichermaßen. Kein Erwachsener darf ein Kind schlagen. Der Erzieher soll dem Kind helfen, sich selbst zu erziehen. Kein Kind darf ein anderes Kind bei den Erwachsenen verpetzen. Jedes Kind soll versuchen, seine guten Eigenschaften zu vergrößern und seine schlechten zu verkleinern. Die Kinder sollen lernen, möglichst viele ihrer Dinge selber zu organisieren und ihre Probleme selber zu lösen. Kinder tragen für Korczak die Möglichkeiten der Welt in sich. Sie sind ihre Zukunft und deshalb Verpflichtung für die Gegenwart. Kinder sind Menschen. Mit allen Fehlern und allen Möglichkeiten. Sie stellen dem Leben eine Aufgabe und geben der Zukunft der Menschen einen Sinn. Korczak wörtlich: Ohne Kinder hätte unsere ganze Arbeit keinen Zweck. Für wen würden wir den Weg durch das Dickicht schlagen? Ohne die Kinder erlebten wir die letzte Dämmerung, auf die die Nacht folgt. Und nur noch die Nacht. In der letzten Dämmerung vor der ewigen Nacht hat nur noch die rasende Orgie Platz, die den Bodensatz ihres hoffnungslosen Daseins zur Neige dringt, doch niemals die schöpferische Arbeit. Und wenn wir streben, wenn wir schaffen, dann nur in dieser mehr oder weniger bewussten Überzeugung, dass das Festmahl unseres Schaffens, Kampfes, Strebens, das Festmahl der Tat nach uns, die unbekannten Festgäste halten werden, deren helle Stimme, heller Schrei von oben auf uns herabfällt.
Das erste Jahr im neu erbauten Waisenhaus war das schlimmste Jahr. So schildert es Korczak, denn er musste die Kinder, die im eigentlichen Sinn kriminell waren, zu guten Menschen erziehen. Das geschah durch konkrete Maßnahmen. Erstens, es gab regelmäßige Putz- und Arbeitsdienste. Dadurch brauchte es keine Reinigungskräfte, die bezahlt werden mussten. Korczak war überzeugt, dass Putzen und Arbeiten überhaupt zur Würde des Menschen gehören. Kinder und Erwachsene gleichermaßen wuschen die Wäsche und reinigten die Toiletten. Die unbeliebtesten Dienste wurden gleichmäßig verteilt. Korczaks Lieblingsbeschäftigung war es, Kindern die Haare zu schneiden. Zweitens, es wurde eine Zeitung gegründet. Sie hieß die Kleine Rundschau. Sie erschien einmal die Woche. Das Redaktionsteam bestand aus Kindern. Es schrieben Kinder für Kinder und Jugendliche für Jugendliche. Die Kleine Rundschau verband die Bewohner miteinander und war ein Forum für neue Ideen. Über sie wurden sogar Sportveranstaltungen organisiert. Drittens, es gab ein Wettbüro, einmal pro Woche. Die Wetten wurden zwischen einem Kind und Korczak persönlich abgeschlossen. Zum Beispiel, es kam ein Junge zu Korczak und wettete mit ihm, dass er sich ab sofort mit niemandem mehr prügeln würde. Korczak korrigierte die Wette auf nur dreimal prügeln. Der Junge stimmte zu. Korczak überließ es dem Gewissen des Jungen, ob er die Wette gewonnen oder verloren hat. Das Wettbüro hatte zum Ziel, die guten Eigenschaften zu mehren und die schlechten zu verringern. Viertens, es wurde ein Kameradschaftsgericht mit Kinderrichtern von 7 bis 14 Jahren etabliert. Die Richter wurden jede Woche neu gewählt. Auf einer für alle einsehbaren Tafel konnte ein Kind den Konflikt mit Nennung des Täters aufschreiben. Darüber wurde dann verhandelt. Es gab das Prinzip, gerecht und milde zu urteilen. Auch Korczak stand vor Gericht und wurde verurteilt. Einmal hatte er einen Richter beleidigt. Ein anderes Mal war er auf dem Treppengeländer gerutscht, was verboten war. Ein drittes Mal, weil er ein Kind in die Ecke gestellt hatte. Und ein viertes Mal, weil er ein Kind beleidigt hat. Er hat das ergangene Urteil jeweils angenommen. Dieses Gericht hatte eine unglaubliche Wirkung, weil die Beschwerden ernst genommen wurden. Summa summarum, Korczak gründete die erste und bislang einzige Kinderrepublik Europas.
Zudem, was man gemeinhin Kindererziehung nennt, schreibt Korczak. Das Kind ist von Natur aus selbstsüchtig. Alles für sich, möglichst wenig für andere. Aber wenn es ständig von Liebe umgeben ist und ständig ihre Beweise erhält, gelangt es dahin, selber zu geben. Für die erhaltenen Wohltaten gibt es seinen Eltern das erste entzückende Lächeln, später Dankbarkeit. Verlange vom Kind diese Dankbarkeit, denn damit entwickelst du in ihm die Hinneigung zu anderen, du lehrst es, Freude zu finden in der Freude anderer, du lehrst es, Herz zu haben. Möchtest du dieses Herz veredeln, so versuche, das Kind zu überzeugen, dass es zum Bösen außerstande sei. Denke daran, oft genügt es, dem Kind eine gute Eigenschaft zu unterstellen und es wird sich bemühen, dieser gerecht zu werden. Sag dem Kind nie, du hast kein Herz, du hast ein böses Herz. Wenn es wegen einer Boshaftigkeit strengen Tadel verdient, so sage ihm lieber, siehst du hast unvernünftig gehandelt. Man könnte dir ein böses Herz unterstellen, aber ich weiß, du wolltest so nicht handeln. Und von Jugend an, vom Säuglingsalter an fast, gewöhnt die kleinen Kinderhände ans Beten, die kleinen Lippen an die Hinwendung zu Gott. Möge das Kind wissen, dass es in Gott den Herrn und Freund hat, dass es ihm Liebe, Achtung und Ehre und den Menschen Gutes schuldet. Und möge es seine Gebete mit guten Taten durchflechten. Nie wird das Leben den Glauben dort herausreißen, wo er tief verwurzelt ist. Nie erlischt der Eindruck der ersten Gebete um Gesundheit für Mama, Papa und alle Menschen. Von dieser pädagogischen Klugheit sprechen die Bücher, die Korczak dazu geschrieben hat. Welche sind, wie man ein Kind lieben soll? Das Recht des Kindes auf Achtung verteidigt die Kinder. Und Korczak hat auch ein Gebetbuch geschrieben. Es heißt Gebete für Menschen, die nicht beten.
Und dann kam das Ende der Arbeit von Korczak. Es begann mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939. Im November 1940 wurde der Befehl erteilt, dass alle Juden in Warschau und Umgebung in das Ghetto umziehen müssen. Es war das schlechteste Viertel von Warschau. Unter ihnen waren auch die 200 Waisenkinder. Es durfte nur das mitgenommen werden, was man tragen und auf einem Leiterwagen transportieren konnte. Alles andere haben die Deutschen an sich genommen. Schließlich drängten sich im Warschauer Ghetto 500.000 Juden. Das waren 10-mal mehr als davor. In einem Raum lebten 10 oder mehr Menschen. In einem dreistöckigen Haus lebten 300 bis 400 Menschen. Es herrschte eine unvorstellbare Enge. Die Arbeitslosigkeit war hoch. Es gab keine Lebensmittel, keine Medikamente und kein Heizmaterial. Um das Ghetto herum wurde eine große Mauer gezogen. Bei Todesstrafe war das Betreten oder Verlassen des Ghettos ohne Genehmigung verboten. Umgerechnet kostete ein Laib Brot über 100 Euro und ein Kilo Fleisch 500 Euro. Typhus und Tuberkulose rasierten. Alles, was man zum Leben und Überleben brauchte, wurde geschmuggelt. In Abwasserkanälen, durch Löcher in der Ghettowand und in Särgen. Die Kinder hatten dabei eine wichtige Funktion. Sie waren klein und kamen auch durch kleine Löcher hindurch. Wenn ein Kind erwischt wurde, wurde es sofort erschossen. Janus und Stefania achteten darauf, dass der Tagesablauf gleich blieb. So stabilisierten sie die Kinder und lenkten sie vom Elend ab. Korczak schlief im Krankenzimmer. Er machte Streifzüge durch das Ghetto und schimpfte und tobte bei denen, die noch was hatten, bis er etwas für die Kinder bekommen hatte. Ein bisschen Geld, Sauerkraut, Mäntel, Schuhe. Und er hat seinen Humor behalten. Zum Beispiel, auf den Toiletten gab es eine Fliegenplage. Eines Morgens hing da ein Plakat. Darauf war die neue Toilettengebührordnung aufgeschrieben. Erstens, ein kleines Geschäft kostet 5 Fliegen. Zweitens, ein großes Geschäft zweiter Klasse, Kübelhocker mit ausgesägtem Loch, kostet 10 Fliegen. Und drittens, ein großes Geschäft erster Klasse mit Sitz kostet 15 Fliegen. Somit wurde die Fliegenplage gebändigt.
Währenddessen wurde in der Nähe von Warschau in Treblinka von den Nazis ein Vernichtungslager gebaut. Ab dem 22. Juli 1942 wurden jeden Tag 6.000 Bewohner des Ghettos vom Bahnhof aus nach Osteuropa umgesiedelt. So hieß es jedenfalls offiziell. Aber viele im Ghetto haben erfahren, dass das Ziel Treblinka war. Um die Kinder zu schonen, log Korczak sie an. Er sagte ihnen, wir machen eine Reise nach Osteuropa. Es passiert euch nichts. Vor dem Abtransport haben sie sich noch einmal schön gemacht. Korczak holte eine Rotweinflasche. Ich hätte dich so gerne mal geküsst, sagte Stefania. Warum hast du es nicht gemacht? Antwortete Janus. Um 6 Uhr morgens schrien die Soldaten. In 15 Minuten sind alle auf der Straße. Ein Kind trug die grüne Fahne, die den Kindern immer Hoffnung gemacht hatte. Sie war grün und hatte in der Mitte eine Kastanienblüte mit Sternen drumherum. Als sie in Treblinka ankamen, bot man Korczak an, am Leben zu bleiben. Er lehnte ab. So gingen er, die Mitarbeiter des Waisenhauses und 200 Waisenkinder in die Gaskammer.
1972 hat Korczak rückwirkend den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten. Ein ehemaliges Schulkind, das den Holocaust überlebt hat, sang auf dieser Veranstaltung auf Hebräisch und Deutsch folgendes Lied. Leute, höret die Geschichte, die in Warschau ist geschehen. Janusz Korczak mit den Kindern musste nach Treblinka gehen. Mit den kleinen Waisenkindern, die sich feierlich geschmückt, und sie trugen eine Fahne, Blumen und Sterne aufgestickt. In Treblinka standen Öfen, fragt die Alten, wie es war, und die Kinder gingen singend, wussten nichts von der Gefahr. Alle Juden sollen verrecken, Mordbefehl, den Hitler gab. Weil sie Judenkinder waren, mussten sie ins Massengrab. Als vors Lagertor sie kamen, ließ man alle Kinder ein, Kortschak nahm man an die Seite, bot ihm Rettung, ihm allein. Doch er blieb bei seinen Kindern in der größten Todesnot, nahm das Kleinste in die Arme, ging mit allen in den Tod. Leute, alt ist die Geschichte, könnte heute sie geschehen, dass der Kortschak mit den Kindern singend durch die Straßen gehen.
Und mit diesem Gebet von Janusz Korczak endet jetzt diese Episode. Ich trage dir keine langen Gebete vor, o Gott. Sende nicht Seufzer über Seufzer aus. Ich verneige mich nicht in tiefer Demut. Bringe kein reiches Opfer dar, um dich zu preisen und zu ehren. Ich begehre nicht, mich einzuschleichen in deine mächtige Gnade, buhle nicht um ehrwürdige Gaben. Meine Gedanken haben keine Flügel, ein Lied hinaufzutragen in den Himmel. Meine Worte haben weder Duft noch Farbe, noch sind sie blumenreich. Müde bin ich und erschöpft. Mein Blick ist geschwächt und mein Rücken gebeugt unter der schweren Last der Pflicht. Und dennoch trage ich eine innige Bitte vor, o Gott. Und dennoch besitze ich ein Kleinod, das ich keinem anderen Menschen anvertrauen möchte. Ich fürchte, dass er es nicht versteht, nicht empfindet, nicht beachtet, dass er es verlacht. Wenn ich graue Demut bin vor deinem Angesicht, Herr, in meiner Bitte stehe ich doch vor dir, wie eine flammende Forderung. Wenn ich auch leise flüstere, diese Bitte spreche ich aus mit der Stimme unbeugsamen Willens. Einen befehlenden Blick feuere ich über die Wolken. Erhobenen Hauptes fordere ich, denn es ist nicht für mich. Gib den Kindern ein gutes Schicksal. Gewähre ihren Anstrengungen Hilfe, ihrem Bemühen Segen. Nicht den leichtesten Weg führe sie, sondern den schönsten. Und als meiner Bitte Draufgeld nimm an mein einziges Kleinod, meine Traurigkeit. Traurigkeit und Arbeit. Das war's für heute am dritten Advent. Bis morgen und bleibe behütet.